Apologetik. Ein immer wieder auftauchender Begriff in religiösem Kontext, aber nicht gerade einfach zu erklären, wenn man danach gefragt würde. Radio Horeb erleichtert es Ihnen, künftig ganz einfach auch die schwierigsten Begriffe selbst erklären zu können, und zwar mit dem Radio Horeb Wörterbuch. Zu einer neuen Ausgabe davon begrüßt Sie jetzt ganz herzlich Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München und Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen hat heute wieder einige schwierige Begriffe im Gepäck, die er uns jetzt auf einfache Weise erklärt. Und bevor Pfarrer Olding uns gleich näher bringt, was man unter Apologetik oder auch unter einem Apostel versteht, erfahren wir jetzt als erstes, was das Wort Apokryph bedeutet, das man gerade dann auch immer wieder hört, wenn es um die Bibel geht. Radio Horeb wünscht gute Aha-Momente mit dem Radio Horeb Wörterbuch.
Apokryph bedeutet zunächst einmal verborgen und geheim. Es geht um Schriften, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden oder bei deren Zugehörigkeit zur Bibel Uneinigkeit bestand. Sei es aus inhaltlichen oder aber auch aus religionspolitischen Gründen. Manchmal sind sie auch schlicht deshalb nicht in die Bibel gelangt, weil zu der Zeit, als festgelegt wurde, welche Schriften zur Bibel denn gehören sollen, diese Schriften schlicht und ergreifend noch gar nicht entstanden waren, beziehungsweise sie nicht ausreichend bekannt waren. Immer noch verbunden ist mit diesen Schriften die Vorstellung, dass sie in den Geheimarchiven des Vatikans schlummern, dass sich unter ihnen Evangelien befinden, die etwas wahnsinnig Neues und Verwegenes und etwas vollkommen anderes über Jesus erzählen. Und deshalb wurden sie versteckt, um sie vor den Augen der Welt zu verbergen. An sich ist das eine spannende Story, aber leider eine, die nicht den Tatsachen entspricht. Gibt es Texte, die etwas anderes über Jesus erzählen, als in den vier Evangelien zu finden ist? Ja, dem ist so. Aber sie sind nicht in den vatikanischen Geheimarchiven zu finden, sondern in den Regalen der Buchhandlungen. Für jeden zugänglich und nachvollziehbar. Es tut mir leid, dass damit dieser spannende Teil der Geschichte schon endet. Apokryphe Schriften sind solche, die nicht in der Bibel zu finden sind. Es ist eine Art religiöser Literatur zweiter Klasse. Und solche Schriften gab es bereits zur Zeit des Alten Testamentes. Die Verfasser dieser apokryphen Schriften waren zumeist anonym. Sie waren also nicht bekannt. Allerdings wählten die Verfasser Namen berühmter Persönlichkeiten, wie Elias und anderer Propheten, um ihr Werk besser dastehen zu lassen. Für die Juden gelten allerdings auch solche Bücher als Apokryph, die man beispielsweise in der Einheitsübersetzung durchaus finden kann. Dazu gehören unter anderem das Buch Tobit, das Buch Judith oder auch die beiden Makkabäerbücher. Dieser Sachverhalt nun gilt auch für die Epoche des Neuen Testamentes. Manche dieser apokryphen, außerbiblischen Schriften sind sehr interessant, andere wiederum kommen ziemlich skurril daher. Und manche dieser Geschichten sind uns sogar sehr vertraut. Ochs und Esel, die sich in der weihnachtlichen Krippenlandschaft tummeln, haben dort ihren Ursprung. Sie stammen aus der apokryphen Literatur. Auch die Geschichte der heiligen Anna und ihr Ehemann Joachim sind in dieser Literatur zu Hause. Veronika mit dem Schweißtuch, die in jedem Kreuzweg ihren festen Platz hat, ist ebenfalls dort zu finden. Und auch gängige Höllenqualen und Verdammnisszenarien haben dort ihren Ursprung. Und deshalb möchte ich ein illustres Beispiel an dieser Stelle nicht vorenthalten. Es stammt aus der sogenannten Offenbarung des Petrus. Dort heißt es: Und es wird geschehen, am Tag des Gerichtes werden auch die abgeurteilt, die vom Glauben an Gott abgefallen sind und die Sünde getan haben. Feuerfluten werden losgelassen, Dunkel und Finsternis werden eintreten. Die Meere werden umgeformt und in glühende Kohlen verwandelt, und alles, was auf der Erde ist, wird brennen. Das Meer wird zu Feuer werden. Ein bitteres, nie verlöschendes Feuer wird unter dem Himmel sein, und es fließt zum Gericht des Zorns. Und sobald die ganze Schöpfung sich auflöst, werden die Menschen fliehen. Das immerwährende Feuer wird sie jagen und in den Feuerstrom des Zorngerichtes treiben, der nicht erlischt und in dem Feuer glüht und dessen Wellen kochend auseinanderfallen. Deshalb entsteht viel Zähneknirschen der Menschenkinder. Doch die Übeltäter, die Sünder und die Heuchlerischen werden in den Abgründen der Finsternis sein, die nicht vergeht. Und ihre Strafe ist das Feuer, und Engel bringen ihre Sünden herbei. Sie bereiten ihnen einen Ort, wo sie für immer bestraft werden, je nach ihrer Versündigung. Die gegen den Weg der Gerechtigkeit gelästert haben, wird man an ihren Zungen aufhängen. Man bereitet ihnen ein nie verlöschendes Feuer. Ein anderer Strafort ist eine große, mit brennendem Schlamm gefüllte Grube. Darin sind die Menschen, welche die Gerechtigkeit verleugnet haben. Strafengel foltern sie und zünden das Feuer ihrer Strafe an. Ich glaube, das reicht, um einen Eindruck in die Bildgewalt dieser Schrift zu erhalten. Und wenn Ihnen jetzt vielleicht das ein oder andere daraus ziemlich bekannt vorkommt, was hier an Höllenqualen ausgemalt wird, dann liegt das daran, dass vieles aus der Apokryphen, also außerbiblischen Literatur, in die bildende Kunst eingegangen ist. Zum Beispiel auf der romanischen Holzdecke in Zillis, auf dem Mosaikenzyklus in der Basilika Maria Maggiore in Rom oder auf den berühmten Giotto-Fresken in Padua. All diese bildgewaltigen und eindrucksvollen Kunstwerke haben als Vorlage diese Szenarien aus der apokryphen Literatur. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen zur Bibel zugehörigen und nicht biblischen Schriften besteht spätestens seit dem Brief des Athanasius im Jahre 367 nach Christus. Viele dieser apokryphen Texte waren zum Zeitpunkt der Kanonbildung, also der Festlegung dessen, was in die Bibel gehört, nicht genügend bekannt oder eben auch nicht als autoritativ anerkannt. Und dennoch sind diese Texte informativ und bedeutsam in Hinblick auf das damalige volkstümliche Christentum in und außerhalb der Kirche. Ohne jedoch, dass diese Schriften die historischen Kenntnisse über Jesus und seine Apostel erheblich erweitern würden. Eine nachträgliche Aufnahme einzelner apokrypher Schriften ins Neue Testament wird heutzutage nicht ernsthaft erwogen. Und diese apokryphen Schriften werden außerdem weit weniger studiert als die 27 Bücher des Neuen Testamentes. Viele neutestamentliche Apokryphen sind außerdem nicht vollständig im Original erhalten, sondern sie liegen uns nur in Fragmenten vor oder in Übersetzungen. Und manche apokryphen Werke kennen wir auch nur aus Zitaten oder Erwähnungen bei den Kirchenvätern oder anderer frühchristlicher Schriftsteller, denen diese Texte scheinbar vorlagen und die sie wiederum zitatweise in ihre eigenen Werke aufnahmen. Und was für das Alte Testament gilt und seine apokryphen Schriften, gilt auch für das Neue Testament. Häufig wurden diese Schriften unter dem Namen eines bekannten Apostels oder Jünger Jesu verbreitet, ohne dass diese Urheberschaft wirklich bestätigt werden kann. Auch hier gilt, man tat es, um das apokryphe Werk besser dastehen zu lassen. Unter den Apokryphen gibt es zahlreiche Apostelgeschichten und etliche Evangelien, wie zum Beispiel das Evangelium nach Maria Magdalena. Außerdem etliche Evangelien, die über die Kindheit Jesu berichten. ein Evangelium finde ich besonders spannend, nämlich das sogenannte Thomas-Evangelium. Ein sehr eindrucksvoller Text, der in vielem den klassischen Evangelien sehr nahe ist. Und an diesem Evangelium wird schon seit langem die Frage diskutiert, ob hier nicht in der Tat echte Jesu Worte enthalten sein könnten. Ausgeschlossen ist es jedenfalls nicht.
Strahlt ein Lächeln über mich.
Sie hören Radio Horeb, und nachdem uns Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen im ersten Sendungsteil erklärte, was Apokryph bedeutet, erklärt er uns jetzt im Radio Horeb Wörterbuch, was Apologetik ist.
Apologetik meint Verteidigung und Rechtfertigung. Apologetik entstand im Leben der jungen Kirche aus der Erfahrung von Kontrast und Konfrontation. Die immer deutlich werdende Herauslösung aus dem Judentum ließ die Christen nicht nur das Neue, das sie von der alten Religion unterschied, erkennen und gegenüber jüdischen Vorwürfen verteidigen, sondern zugleich erlebten die Gemeinden bei ihrer Ausprägung eines eigenständigen Profils immer mehr neue Angriffe, vor allen Dingen seitens der heidnischen Umwelt. Einerseits führte der Eindruck, die Christen seien lichtscheue Existenzen, die sich gesellschaftlicher Kontrolle entzogen, zu zahlreichen Diffamierungen. Andererseits machte der offenkundige Nonkonformismus von Lebenspraxis, Wertvorstellungen und Glaubensüberzeugungen das Christentum unweigerlich zum Zeichen des Widerspruchs in der damaligen Welt, so dass es ins Kreuzfeuer der Kritik geriet. Bei Origenes liest man daher zum Beispiel Folgendes: Wer geht denn nicht mit der Lehre der Christen ins Gericht? Wer von den Heiden tut dies nicht, auch wenn er sie nicht einmal oberflächlich untersucht hat? Wer von den Juden spricht nicht über die Sache der Christen? Wer nicht von den Griechen? Wer nicht von den Philosophen? Wer nicht von den Leuten auf der Straße? Allenthalben wird über Jesus gerichtet und geurteilt. Diese vielfältige Infragestellung führte die junge Kirche vor neue Aufgaben. Es musste die Auseinandersetzung mit denen erfolgen, die zwar von der Botschaft mehr oder weniger zutreffende Kenntnis erhalten hatten, ihr aber aus verschiedensten Gründen Widerstand entgegensetzten und ihre Inhalte wie Motive in vielfältiger Weise zu diskreditieren suchten. Sowohl die Erkenntnis des Kontrastes zur jüdischen Herkunft und Umwelt als auch die Erfahrung der Konfrontation mit deren Einwänden und Angriffen forderten eine neue Form der Selbstdarstellung. Diese musste stärker als bisher ihre Fremdwahrnehmung beachten, falsche Eindrücke korrigieren und die eigene Position auch argumentativ vertreten, um das sie charakterisierende andere und neue gegenüber dem konventionellen und traditionellen plausibel zu machen. Darüber hinaus war das Bewusstsein, im christlichen Glauben einen privilegierten, wenn nicht einzigartigen Zugang zu Gott und in ihm zur Wahrheit zu besitzen, im zweiten Jahrhundert nach Christus schon so weit ausgereift, dass dieser Anspruch nun auch ausdrücklich gegenüber dem religiös-philosophischen Establishment vertreten und dessen bisherige Kompetenz in Frage gestellt wurde. Voraussetzung hierfür war es jedoch, eine Sprache zu finden, die es dem Nichtglaubenden ermöglichte, innerhalb seines eigenen Denkhorizontes die Position des anderen sinnvoll zu verstehen und deren Überlegenheit gegenüber dem eigenen Standpunkt einzusehen. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine mehrfache Zielsetzung der apologetischen Schriften des Urchristentums. Zunächst galt es, jene Angriffe zu entkräften und zu widerlegen, die sich gegen einzelne Glaubenslehren und Praktiken oder das Christentum generell richteten. Durch Aufklärung über den wahren Charakter der neuen Religion sollte der Öffentlichkeit ein wirklichkeitsgetreues Bild ihrer Anhänger vermittelt und die fehlende Berechtigung der Vorwürfe nachgewiesen werden. Doch ging es den Apologeten um weit mehr als nur um die Verteidigung der eigenen Position. Mit der apologetischen Zielsetzung im engeren Sinne verband sich das Bemühen, Heiden für den eigenen Glauben zu gewinnen, indem dessen Plausibilität und Überlegenheit aufgezeigt wurden. Dieser Nachweis wurde auf zweifache Weise geführt. Einerseits deckte die Kritik der Apologeten die Irrtümer und Defizite der gegnerischen Überzeugungen auf. Andererseits wurde der christliche Glaube so dargestellt, dass die tiefsten religiös-philosophischen Überzeugungen und Sehnsüchte von Juden und Heiden hier ihre Erfüllungen finden konnten und das Christentum als die wahre Religion und Philosophie verstehbar wurde. Indem die Apologeten defensiv oder offensiv diesen umfassenden Wahrheitsanspruch nach außen hin vertraten, bewirkten ihre zugleich im innerkirchlichen Raum gelesenen Schriften eine Stärkung der Christen für ihre eigene, ihre persönliche Auseinandersetzung mit der skeptisch oder feindlich gestimmten Umwelt. Und darin liegt auch die heutige Aufgabe der Apologetik. Es wundert nicht, dass viele Menschen die Kirche verlassen. Nicht nur wegen der Skandale. Sie haben viele Fragen und Bedürfnisse, die in der Kirche oftmals unbeantwortet bleiben. Die Apologetik will dabei helfen, dass ich dazu in der Lage bin, zu meinem Glauben zu stehen und diesen eben auch gegen Angriffe verteidigen zu können. Die Apologetik will dabei helfen, die grundlegenden Lehren der Kirche sowie deren biblischen Grundlagen kennenzulernen und andererseits ebenso über die Argumente der Gegner Bescheid zu wissen, um auf sie antworten zu können. Die Apologetik verlässt sich dabei nicht nur auf Verteidigung, sondern sie ist auch bereit und in der Lage, den eigenen Glauben zu erklären. Es reicht eben nicht, einen oder zwei Bibelverse aus dem Kontext zu reißen, diese zu verabsolutieren und sich damit seine ganz und gar eigene, allerdings unbiblische Sichtweise zurechtzuzimmern. Die Apologetik will das allerdings nicht mit Überheblichkeit, Arroganz oder Besserwisserei tun. Es geht ihr nicht darum, eine Debatte zu gewinnen oder es jemandem einfach mal zu zeigen, sondern die Apologetik will dem anderen in Liebe und Demut begegnen. Und für die Apologetik gilt dasselbe wie für jedes andere menschliche Leben auch. Manchmal ist das eigene Verhalten das beste Argument. Wer aber nicht weiß, wer er oder sie ist und an was er oder sie glaubt, hat auch Schwierigkeiten, zu etwas in der Öffentlichkeit zu stehen, von dem er bzw. sie selbst eigentlich gar keine Ahnung hat. Der Apologet versucht daher also, den Glauben zu stärken. Und wie er das macht, kann vielleicht mit Hilfe eines Vergleiches deutlich werden. Ein Glaubensakt zu setzen, ist wie über eine Brücke zu gehen und vom jenseitigen Ufer Kenntnis zu bekommen. Dieser Weg, dieses Gehen über die Brücke, hängt an meiner freien Entscheidung. Die Aufgabe des Apologeten besteht darin, die Qualität der Brücke nachzuweisen und dem Zweifelnden zu zeigen, schau, diese Brücke ist stabil, sie ist gut gebaut, sie hat ein Geländer, sie steht auf festen Pfeilern. Wenn du diese Brücke überschreitest, wirst du wirklich Wesentliches über das jenseitige Ufer erfahren. Es geht um Glaubwürdigkeit. Da könnte man jetzt anmerken, heutzutage wissen wir doch so viel über fremde Religionen. Sind das nicht alles Brücken, welche die jeweiligen Religionsvertreter anbieten? Und dabei versucht doch jeder Brückenwärter, den Vorübergehenden zu bewegen, über die Brücke seines eigenen Glaubens zu gehen. Da sind die Moslems, die Juden, die Mormonen, die Buddhisten, die Hinduisten und wer auch immer noch. Jeder bietet eine Brücke an, um etwas über das zu erfahren, was wir mit unseren Sinnen nicht direkt begreifen können. Gott und das Jenseits. Natürlich steht da auch die Brücke, von der ein christlicher Apologet sagt, hier, geh hier herüber, hier findest du deinen Weg. Wenn es so viele Brücken und Vertreter des jeweiligen Weges gibt, wie kann man denn da den richtigen erkennen? Und so kommen viele zu dem Schluss, Religionen sind Glaubenssachen und da kann keiner etwas beweisen oder überprüfen. Also kann man in Sachen Religion gar nichts über wahr und falsch aussagen. Das allerdings können wir als Christen so nicht stehen lassen. Denn in der Stunde der größten Verlassenheit, als Jesus alleine und verlacht, von den Jüngern im Stich gelassen und als ein Narr und Menschheitsretter und als ein unglücklicher Schwärmer vor Pilato stand, da gab Jesus zu begreifen, worum es wirklich geht. Jesus antwortete Pilatus, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Das ist ein Anspruch, der an uns Christen gestellt ist. Nicht von uns selber, sondern von Jesus. Und deswegen geht es gerade in der Frage der Religion eben darum, seine Vernunft zu gebrauchen. Genau die Vernunft ist es, welche die Brücken der anderen Religionen und auch die der eigenen Religion prüfen darf und muss. Aber, so lautet der Einwand, Glauben heißt ja Aussagen und Erkenntnisse annehmen, die eben nicht verstandesmäßig beweisbar sind. Die Vernunft kann zwar nicht das Jenseitige der Brücke, also die Glaubenswahrheiten in sich beweisen, wohl aber kann und muss die Vernunft die Tragfähigkeit der Brücke überprüfen. Mit anderen Worten muss sie die Frage stellen, warum soll ich es glauben? Welche Beweise und Gründe kann man anführen, dass die Religion glaubwürdig ist? Nenne mir Gründe, warum man deiner Religion Glauben schenken soll und nicht einer anderen. Darum geht es, und dabei will die Apologetik helfen, dass ich in meinem Glauben wachsen und ihn gegenüber anderen darstellen und zur Not eben auch verteidigen kann.
Das Radio Horeb Wörterbuch im Kurs 0, wo uns jetzt Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen erklärt, woher der Begriff Apostel stammt und was er genau bedeutet.
Der Begriff Apostel stammt wie so viele andere aus dem Griechischen. Apostolos bedeutet Gesandter. Und zunächst wurde Jesus selbst als Apostel bezeichnet, weil auch er ein Beauftragter und Gesandter war. So heißt es im Johannesevangelium, Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern er hat mich gesandt. Und der Hebräerbrief schreibt, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Gemeint ist damit Jesus. Jesus ist der Apostel schlechthin, weil er der Gesandte Gottes ist. Jesus hatte Jünger, viele Jünger. Er berief Männer und Frauen, die mit ihm zusammen unterwegs waren und ihm nachfolgten. Aus diesem Kreis der Jünger wurden einige, genau gesagt 12, zu Aposteln. Als Jünger folgten sie dem Meister, von dem sie lernten. Als Apostel wurden sie mit einem Auftrag in das Land entsandt. Ein Apostel ist ein Gesandter mit einem Auftrag. Jesus sagt in seinem Gebet im Johannesevangelium, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und er sendet seine Apostel mit einer Mission. So lesen wir bei Markus, dann erwählte er 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden, um mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Und Matthäus führt dann noch weiter aus, dass ihr Tun mit einer besonderen Autorität versehen war. Denn Jesus gab ihnen die Vollmacht, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und Matthäus liefert dann auch eine Liste der 12 Apostel. An erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus. Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Petrus wird immer zuerst genannt und bildet zusammen mit Jakobus und Johannes innerhalb der 12 Apostel eine wichtige Kerngruppe für Jesus. In entscheidenden Momenten waren sie bei Jesus, auf dem Berg der Verklärung und ebenso im Garten Gethsemane. Bemerkenswert ist allerdings auch, dass dieser Inner Circle der 12 Apostel die entscheidenden Momente fast immer verschlief. Das gilt für die Verklärung ebenso wie für die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Auch sonst ist sehr auffällig, dass das Fachpersonal Jesu nicht gerade durch ein Übermaß an Verständigkeit und Zuverlässigkeit glänzte. Nur allzu oft brachten sie Jesus an den Rand der Verzweiflung und der Wut, weil sie wieder einmal, oder besser gesagt, immer noch nicht verstanden hatten, welche Absichten Jesus verfolgte und welche Rolle ihnen selbst dabei zukam. Man erinnere sich nur an Jesu Wutausbruch Petrus gegenüber. »Weg mit dir, Satan«, heißt es da von Jesus an Petrus gerichtet. Derselbe Petrus wird später Stein und Bein schwören, dass er sogar mit Jesus in den Tod gehen wird, um ihm seine Treue und Überzeugtheit zu beweisen. Wir wissen, wie es weiterging. Nur wenig später wird sich dieses vollmundige Versprechen ins Nichts auflösen. Als es nämlich darauf ankommt, im Hofbereich des hohen priesterlichen Palastes Flagge zu zeigen, da verleugnet Petrus nicht nur einmal, sondern gleich dreimal seine Beziehung zu Jesus. Und dennoch bleibt dieser Petrus der Fels, auf dem Jesus seine Kirche bauen wird. Eine ermutigende Tatsache. Denn sie macht deutlich, dass es Jesus selbst ist, der das Werk der Apostel trägt, begleitet und zum Erfolg führen wird. Und dass es eben nicht ihr eigenes Vermögen und Können ist. Da Judas Iskariot Jesus verriet und daraufhin Selbstmord beging, brauchte es für ihn einen Nachfolger, um die Zwölferzahl zu erhalten. Denn die verwies symbolisch auf die 12 Stämme Israels. Matthias nahm nach der Auferstehung durch Losentscheid seinen Platz ein. Um Judas ersetzen zu können, galt es aber, bestimmte Kriterien zu erfüllen. So heißt es in Apostelgeschichte: Es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit dabei war, als Jesus, der Herr, mit uns durch das Land zog. Angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Apostel konnte also nur der werden, der mit Jesus selbst unterwegs gewesen war und auch noch Zeuge seiner Auferstehung wurde. Und an dieser Stelle haben wir ein kleines Problem. Denn der wohl bedeutendste Apostel war Paulus, obwohl er eine der wichtigsten Bedingungen nicht erfüllte. Er hatte Jesus nie gesehen, als dieser auf der Erde war. Paulus erzählt aber, Jesus sei ihm erschienen. Durch das sogenannte Damaskus-Erlebnis erfuhr er Bekehrung. Während er also auf der Reise nach Damaskus war, erlebte er eine Begegnung mit Jesus Christus selbst. Er begegnet ihm höchstpersönlich und Jesus offenbart sich ihm in seiner ganzen Herrlichkeit. Dieses Erlebnis war für Paulus so einschneidend, dass er vom glühenden und erfolgreichen Christenverfolger sich wandelte zu einem eifrigen Prediger. Fortan hat Paulus genau das Gegenteil dessen getan, was er vorher tat. Paulus vermerkte im Römerbrief, dass er als Apostel für einen bestimmten Auftrag berufen war. So heißt es gleich zu Beginn des Römerbriefes: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden. Paulus war aber nicht nur etwa Teil eines Paketdienstes, denn er stand mehr als die Übermittlung des Evangeliums durch das Wort auf dem Spiel. Paulus war als Apostel unterwegs, was nicht selten hieß, dass er lange Zeit sein Leben mit Gemeinden teilte und unermüdlich zur Auferbauung und zur Realisierung des Evangeliums in der Gemeinschaft beitrug. Er überbrachte das Evangelium, aber ebenso, dass es in der Gemeinde auch umgesetzt und gelebt wurde. Sobald Paulus sich als Apostel darstellt, wird damit sein Auftrag für die Gemeinde vor Augen geführt. Das ist die Verantwortung und die Aufgabe, die ihm zuteil wurde. Zu dieser Aufgabe war er berufen und er trug die Konsequenzen dieses Auftrages wie alle anderen Apostel auch. Denn nicht selten brachte die Verbreitung des Evangeliums Not, Entbehrung und Verfolgung mit sich und eben auch zumeist einen gewaltsamen Tod. Nicht nur die klassischen Apostel, auch andere können als Beauftragte von Gemeinden zu anderen Gemeinden unterwegs sein. So werden verschiedene Menschen im Neuen Testament Apostel genannt, die wir nicht typischerweise als Apostel bezeichnen würden, weil sie eben nicht zu diesem ursprünglichen Zwölferkreis gehören. So wird in der Apostelgeschichte im 14. Kapitel zum Beispiel Barnabas erwähnt, sowie Andronikus und Junias im Römerbrief. Sie waren ebenfalls Apostel, beziehungsweise erhielten diesen Titel. Allen gemeinsam ist, dass sie mit einem Auftrag unterwegs sind und nicht von sich selbst dazu ernannt waren. So heißt es im 2. Korintherbrief, was nun Titus angeht: er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der für euch tätig ist. Unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinden und ein Abglanz Christi. Auch diejenigen geistlichen Schriftsteller, die in die Schule der Apostel gingen, nennt man apostolische Väter. Auch bedeutende Missionaren wird mitunter der Ehrentitel Apostel verliehen. So wird Bonifatius als Apostel der Deutschen bezeichnet. Der Titel wird also auch über die 12 Apostel hinaus verwendet. Die 12 Apostel selbst gaben ihre Vollmacht durch Handauflegung an andere weiter. Sie setzten diese als Episkopoi, als Bischöfe, als Presbyteroi, also als Älteste und später als Priester, und als Diakonoi, als Diener für die Gemeinde ein. Durch die Weitergabe dieser Vollmacht entstanden verschiedene Ämter, die es in den jungen Gemeinden gab, damit das gemeindliche Leben auferbaut, vorangetrieben und erweitert werden konnte.
Sie hörten Pfarrer Christian Olding aus Geldern in Nordrhein-Westfalen mit einer neuen Ausgabe des Radio Horeb Wörterbuches in unserer Sendereihe Kurs Null. Wir danken Pfarrer Olding sehr herzlich, dass er uns erklärt hat, was die Begriffe Apokryph, Apologetik und Apostel bedeuten. Allen an den Empfangsgeräten gilt ebenso ein herzlicher Dank fürs Einschalten und natürlich fürs Spenden, wodurch Sie unsere Sendung erst ermöglichen. Aus aktuellem Anlass sei noch darauf hingewiesen, dass wir aktuell ehrenamtliche Mitarbeiter für den Audioschnitt suchen, die computeraffin sind und mindestens 2 Stunden pro Woche aufwenden können. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte unter info@horeb.org oder beim Radio Horeb Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921 110. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD von dieser Sendung bei unserem Bestellservice unter folgender Rufnummer bestellen ab Montag unter 08328 921 120. Natürlich kann die Sendung auch heruntergeladen werden als Podcast, beispielsweise auf horeb.org oder im Skill von Alexa und natürlich auch in der Radio Horeb App. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien mal rein, zum Beispiel auf Instagram. Bei Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Samstagabend und vorab einen wunderschönen Sonntag. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.